Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Die Büchse der Pandora, in dem wir einen Raum für ehrliche und offene Gespräche über psychische Erkrankungen, Trauma und die besondere Verbindung zwischen Mensch und Hund öffnen. Bitte sei dir bewusst, die Themen, die wir besprechen, können belastend sein und bei manchen Menschen starke Emotionen oder Erinnerungen auslösen. Wenn du dich gerade nicht sicher fühlst, sorge gut für dich und höre die Folge einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Alle anderen laden wir herzlich ein, mit uns diesen Raum zu betreten, indem wir Mut machen, Tabus brechen und echte Verbindung schaffen wollen. Danke, dass du dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen auf der Podcast Ranch. Heute widmen wir uns wieder einem ganz besonderen Thema. Wir haben ja die Reihe angefangen, die Büchse der Pandora. Genau, da begrüße ich jetzt erstmal die Tanja.
Hi Sylvie.
Die sich auch schon auf heute gefreut hat, ne?
Ja, es war jetzt ja doch ein bisschen schwierig mit Terminen und mit, sage ich mal, Dritten dann noch Termine zu verabreden. Und da mussten wir jetzt einiges hin und her schieben. Eigentlich war gar keine Pause geplant, aber es war jetzt, es geht einfach nicht anders aktuell. Und deshalb treffen wir uns heute.
Genau, und damit hole ich auch unsere Gästin hier mit rein. Und zwar ist das die Larissa, die hat sich bei uns auf den Aufruf gemeldet. Und die wird uns heute ein bisschen was erzählen, natürlich so in dem Rahmen, wie es für sie angenehm ist. Und ich sage einfach mal herzlich willkommen, Larissa.
Hallo und danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir hatten ja schon das Vorgespräch, das heißt, ich weiß schon ein bisschen was über dich. Und ich finde es sehr cool, weil Tanja und ich haben wahrscheinlich beide geguckt auf Instagram und haben gesehen, dass ganz viele Tiere, also ich hatte so ein Flashback, schau mal, so wie Tanja mit sehr vielen Pferden und sehr vielen Hunden, das ist bei dir ähnlich. Und das fand ich schon mal sehr cool. Also da hast auf jeden Fall schon mal reingepasst in den Podcast. Nur bringst du einfach auch noch ein paar andere Sachen mit. Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Bei dir geht es im Groben um das Thema Trauma und auch dann um die einschlägigen Dinge, die da passieren. Und natürlich hast du auch Hunde, Mehrzahl, zu Hause. Und darüber wirst du uns heute ein bisschen erzählen. Und da Tanja auch ihre Fragen beantworten, wie das denn mit den Hunden und mit dem Hundetraining so aussieht. Ist das okay für dich?
Auf jeden Fall.
Die Tanja hat erstmal eine Frage, weil ich kann dir das schon mal sagen, dass wenn es mir schlecht geht, und ich meine jetzt mal mental schlecht geht, dass meine Pferde ganz anders auf mich reagieren als meine Hunde. Also ich habe ein Pferd, das ist die Belesa, die ist, also das macht sie heute auch nicht mehr, aber bei der war es immer so, wenn es dir richtig schlecht geht, kam die sofort an und hat angedockt. Mhm. Und zwar wirklich angedockt, also das kann man dann wortwörtlich nehmen. Und wenn ich rauskomme und mir geht es mental nicht schlecht und ich treffe auf Lakota, sehe ich nur einen Schatten, dann ist die nämlich einfach weg.
Ja. Das ist klare Kommunikation.
Tatsächlich, also ich habe ja 5 eigene Pferde und die sind alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben eine 9-köpfige Herde und meine Pferde stechen da schon sehr raus, wenn es mir emotional sehr schlecht geht in Form von Traurigkeit. Ist zum Beispiel meine Stute sehr eng bei mir, die benutzt mich dann auch tatsächlich eher als ihr Fohlen. Also sie schirmt mich ab, sie beschützt mich. Ganz oft ist es so, dass ich mich dann auch hinsetze und sie wacht über mir wie eine Stute über ihr Fohlen. Habe ich einen Tag gehabt, wo ich vor Wut platzen könnte, dann kommt tatsächlich eher mein Shetty-Wallach und mein Araber-Wallach und dann ist es eher so, die sind dann links und rechts von mir so, und wem wollen wir verprügeln? Wir sind an deiner Seite, wir klären das mit dir, lass uns losziehen. Wer sich bei jeglichen Emotionen, die gesteigert sind, sehr fernhält und das noch nicht gut einschätzen kann, ist meine Shetty-Stute. Die sind sehr, sehr, sehr vorsichtig und hält sich eher so im Hintergrund und macht vom Hintergrund her so ein bisschen was. Ne? Also über Blicke und leichte minimale Körpersprache. Hey, wie wäre Beerdigung jetzt nicht vielleicht gerade das Schlüsselwort? es ist schon sehr anders, wie Pferde reagieren. Aber ich sehe gewisse Parallelen tatsächlich zu den Hunden.
Ich finde es spannend, weil Lakota genau das Gegenteil macht, wenn es mir körperlich nicht gut geht. Das heißt, wenn es mir mental nicht gut geht, ist sie weg. Wenn es mir körperlich nicht gut geht, also primär ist mir das richtig doll aufgefallen, als ich mal wirklich geblutet habe, wirklich, wirklich doll geblutet habe, ja. Und dann aus dem Krankenhaus wiederkam, mit so einem Verband um die Hand und wahrscheinlich noch nach Desinfektionsmittel und so gerochen habe. Und dann quasi weiterarbeiten wollte draußen, also weiter abmessen, weil das ist im Prinzip beim Arbeiten passiert. Und ich habe dann einen Hardcut gemacht, bin ins Krankenhaus gefahren worden, war aber ansonsten alleine zu Hause. Das heißt, ich konnte auch niemand anders aufs Auge drücken, musste das dann also einhändig weitermachen. Und dann ist sie erstmal angerannt gekommen, hat mich abgeschnüffelt, sage ich jetzt mal. Hat sich auch ganz genau diesen Verband angeguckt, hat auch sehr genau eruiert, was da wohl drunter sein könnte. Und dann ist die, als mein Nachbar mich angesprochen hat über den Zaun, was denn los ist, wirklich wie so ein Pressbalken zwischen uns gestanden und hat genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast, was deine Stute macht.
Stimmt.
Hat mich ein bisschen behandelt wie ein Vollidiot, ja, und ist dann wirklich so, hat immer sich so zwischen uns gestellt, hat mich auch immer so versucht, ein Stückchen wegzuschieben, ja. Und hat immer so gesagt, im Moment, die ist verletzt, das geht, du bist hier ein bisschen zu nah. Und das war total lustig, weil du das gerade so beschrieben hast. Und die macht es tatsächlich voll krass, wenn man körperlich was hat. Die lässt auch niemand dran. Wenn du runterfällst, also explizit, wenn ich runterfalle, stellt sie sich vor mich und schafft noch nicht mal jemand, dir hochzuhelfen, weil die da steht und sagt, wenn Mutti am Boden liegt, verpiss dich.
Ich finde, das passt sehr gut. Ich habe die Lakota bei dir auf dem Profil gesehen. Und sie ist ja optisch schon ein Panzer. Sie ist ja ein sehr krasses Erscheinungsbild. Und ich habe mir tatsächlich Ähnliches gedacht. Also ich arbeite ja schon sehr, sehr, sehr lange mit Pferden. Ich würde auch sagen, mit Pferden definitiv besser als mit Hunden. Aber ihr Erscheinungsbild und die Charaktere, die sie hat, also ich analysiere Pferde nach Hämpfling-Charakteren, passt genau zu dem, was du sagst. Das ist total faszinierend und eigentlich ist es auch sehr, sehr, sehr schön, dass du das erleben darfst, weil das zeigt, dass dein Pferd sich auch verstanden fühlt. Mhm. Also eigentlich ist es einfach nur ein Zeichen davon, was ihr für eine wundervolle, enge Bindung habt.
Ja,
das schaut.
Das heißt auch, so. Also ich habe mir das halt damals über den Namen so, also ich habe es ja ein bisschen mit Namen, ja, mache mir da auch ziemlich viele Gedanken drüber und Lakota heißt ja Freundin. Mhm. Und das habe ich mir ziemlich bewusst ausgesucht, weil das nämlich exakt das ist, was ich haben wollte. Und von dem her fand ich es immer wieder lustig und ich finde halt spannend, dass, also die Hunde reagieren auf meine, also auf meinen mentalen Gemütszustand, vor allen Dingen, wenn es mir schlecht geht, eher ziemlich gleich. Also Pepper natürlich ein bisschen krasser als die anderen, aber es ist jetzt kein Hund da, der wirklich davon rennt. Ayame war ein bisschen so, also wenn es mir richtig, richtig schlecht geht, hat Ayame gesagt, oh danke, brauche ich gerade nicht, ja, wie sie sich ja aus allem, sag ich mal, rausgezogen hat, was so schlechte Vibes hatte, ja, hat sie ja immer gleich gesagt, danke, ja, aber ich sage jetzt mal, die Hunde, die ich aktuell habe, und das war mit Chichi eigentlich genauso, die reagieren nicht so unterschiedlich, wie das die Pferde zum Teil machen.
Ach krass. Sehr interessant, sehr spannend.
Was ist denn da deine Erfahrung mit Larissa? Weil du hast ja auch ganz viele Hunde als Portfolio zu Hause, möchte ich sagen.
Kannst du dir mal ein bisschen vorstellen, was du für Hunde hast?
Also angefangen tatsächlich mit meiner, ich nenne sie jetzt leider Gottes, meine alte Borderhündin, das ist die Fee. Die war halt auch in der schwersten Zeit meines Lebens an meiner Seite. die reagiert extrem auf jegliche Stimmung von mir. Egal ob Schmerz, Trauer, Wut, wirklich Aggression, Verzweiflung, Überlebensmodus. Die ist dann wirklich ganz eng an mir. Also wenn ich zum Beispiel sehr tief traurig bin, dann ist sie auch eine, die sich auf mein Herz drauflegt. Und wenn es wirklich ganz, ganz, ganz schlimm ist, dann fängt sie auch an, so im unterm Ohrläppchen, am Halsbereich, mich zu lecken. Sie ist gar kein Lecker, sie nutzt ihre Zunge nie. Aber wenn es wirklich bei mir richtig, richtig schlimm ist, oder gewesen ist, es gab jetzt erst zweimal, dann leckt sie. Dann haben wir den Ritschbeck, den Akima. Der ist so, ich muss gerade ein bisschen lachen. Der ist so ein, ich würde fast sagen, Emotionslegastheniker. Der springt auf nur eine Emotion an. Und das ist, wenn ich wütend bin. Wenn ich wütend bin, dreht der am Rad, fängt das Grölen und Bellen an und macht sich voll zum Affen. Bin ich traurig, geht er so nach dem Motto, boah, habe ich gar keinen Bock drauf, habe ich keine Aktien drin, kann ich nicht, mag ich nicht. Bin ich verzweifelt, geht er auch. Also der mag anscheinend nur, wenn ich wütend bin. dann haben wir noch die Alani, das ist meine junge Borderhündin. Ja, die ist im Gesamten sehr, sehr eng mit mir, aber die reagiert eher so auf, ich sag mal, so ein bisschen Traurigkeit. Aber alles in einem nicht so großen Umfang. Also wenn es jetzt mal wirklich ganz akut, ganz schlimm ist, dann guckt sie mich auch an mit so mit ihrem typischen Husky-Blick und sagt so, Alter, komm mal wieder runter. Hör mal auf mit deinem Scheiß. Drama-Dreieck brauchen wir hier nicht, ne? Ganz extrem tatsächlich sind unsere Aussies. Da haben wir einmal die Noraya, die heißt nicht umsonst unsere Frau Professorin. Die hat wahrscheinlich schon mit 3 Monaten das Medizinstudium abgeschlossen und ist mit 3,5 Monaten hat den Doktortitel gehabt und weiß ich auch nicht was. Bei der ist es so, die reagiert auf alle Emotionen anders. Bin ich wütend, bellt sie mich an, setzt sich ganz doll vor mich hin, die hat 2 unterschiedliche Augenfarben, braun und blau. Und ihre braune Seite ist so diese Emotionsseite und die blaue Seite ist so diese raue, eiskalte, die sagt, komm, mal einen Punkt jetzt hier. Bin ich wütend, setzt sie sich wirklich vor mich hin, bellt mich mit einem Ton an und meistens ist es so, dass ich mich tatsächlich erschrecke, weil ich es gar nicht mitbekomme. Und dann bin ich ruhig, dann guckt sie mich an und dann sieht man richtig, wie sie anfängt zu blinzeln und dann wird ihr Blick weicher. So, ja, Ziel erreicht. Bin ich verletzt, ist sie eine, die muss mich komplett abschnuppern. Die muss orten, die muss gucken, wo ist der Schmerz, wo ist die Verletzung, was haben die gemacht, wenn ein Arzt es sich angeguckt hat. Die findet Entzündungen, die hat als erstes die Entzündung in meinem Gesicht gefunden, als mein Zahn entzündet war. Die,
wow, das ja, ist ja ein Detektor.
Ja.
Ist es so? Detektor? Detektor?
Ja, also die reagiert auf alles sehr extrem und sie macht das auch bei allen. Sie macht es nicht nur bei mir. Sie macht es bei allen. Sie macht es bei meiner Tochter, bei meinem Lebensgefährten, wenn ich sie lassen würde in der Praxis. Nur dann nehme ich sie natürlich ein bisschen zurück, weil manchmal ist es ein bisschen übergriffig. Ihr Bruder, der Bayou, der ist eher einer, den verunsichere ich sehr schnell mit zu krassen Emotionen. Also der kann das nicht so deuten. Also er weiß, okay, wenn ich wütend bin, geht er. Er hat dann echt ein bisschen Schiss, er verkrümmelt sich dann. Wenn ich ganz doll traurig, dann weiß er nicht, er möchte helfen, aber er kann nicht helfen.
Also bei mir ist das tatsächlich bei den Intro und bei den Extrovertierten so. Also die Extrovertierten reagieren ein bisschen so wie bei dir die Frau Professor. Jetzt nicht so detailliert, aber die sind eher, eher bereit, so Sachen zu puffern und die Introvertierten verpissen sich.
Ja, und der Bayou ist definitiv ein Introvertierter.
Dann bestätigt das ja.
Ja. Die anderen
haben wir jetzt beiden, alle Hunde durch?
Nee, oder noch zwei.
Es fehlen noch zwei. Siehste, Tanja, da muss ich mehr zählen heute wie bei dir.
Ja, Tanja hat mir auch mal geschrieben, du hast ja fast so viele Tiere wie ich. Genau, dann haben wir noch die anderen beiden Aussies. Einmal der Nock, der Therapiehund werden sollte, aber durch Zufall, durch seinen eigenen Willen der Assistenz und meiner Tochter geworden ist. Da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht großartig erklären. Der reagiert auf Emotionen, auf Epi-Anfälle, aber tatsächlich sehr fokussiert auf meine Tochter.
Der wollte der vielleicht nicht so viele Konkurrenten haben. Ja, gedacht, da hat er sich jemanden selber ausgesucht und bei dir müsste das mit so vielen anderen Hunden teilen.
Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, auch voll die Wahrheit.
Hm?
Absolut.
Exklusivität.
Genau.
Absolut. Er wollte Einzelhund sein. Irgendwie findet er Rudel auch ganz cool, aber irgendwie auch nicht. Und jetzt hat er beides. Genau, und dann haben wir noch die Kiri, das ist die kleine Granate. Die macht sich eigentlich über alles lustig.
Der Clown.
Die sieht, ja, absolut. Das ist der richtige Klassenclown namens, weiß ich nicht, wie heißen denn so die Klassenclowns von damals? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Die jegliche Emotion, umso stärker die Emotion ist, umso witziger macht sie sich darüber. Sie holt dann Schlappen, fängt an zu singen, zieht die eine Left hoch und grinst mich an, aber nur mit einer. Die macht immer so einen komischen Halbmond und wackelt mit dem ganzen Hintern. Und
also die Chichi. Ja. Du hast auch eine Chichi.
Absolut. Das habe ich auch gedacht, als ich Chichi das erste Mal mit dem Status gesehen habe. Ja, genau.
Ja, cool.
Wahnsinn. Aber das sieht man auch, wie komplex das ist und wie individuell das ist, wie Hunde da auch drauf reagieren. Ich finde, das hast du jetzt nochmal super beschrieben. Die Tanja hat es nochmal bestätigt mit ihrem Rudel, ja, wie unterschiedlich das ist.
Absolut. Ne? Ja.
Und auch nochmal der Unterschied von Pferden zu Hunden. Ich denke manchmal, es ist halt, hat viel damit zu tun, dass Pferde mehr Spiegelneuronen im Gehirn einfach haben und einfach Fluchttiere sind. Dass die mehr darauf angewiesen sind, uns wirklich ins Detail zu lesen.
Ja.
Ein Hund ist halt kein Beutetier und hat deshalb auch weniger Spiegelneuronen. Deshalb sehe ich da so ein bisschen auch wissenschaftlich hergeleitet den Unterschied. Ich finde, Pferde sind krasser in ihrem Ausdruck in jeglicher Form und Weise. Also ich spüre das tiefer. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, also wir haben ja mal so ein Seminar gemacht mit Frauen, die Übergriffe erlebt haben, also sexueller Natur, sage ich jetzt mal. Und da war halt ein Teil des Seminars, war, dass so eine Meditation, so eine Körpermeditation dabei war. Und die das geleitet hat, wollte das gerne auf dem Reitplatz machen, also auf dem Paddock. Und hat uns dann, also ich war mit dabei, hat uns dann in so einem Kreis gesetzt und hat dann ihre Meditation angefangen und die Hunde waren mit draußen. Die hat es exakt gar nicht interessiert. Die Pferde sind aber, je länger die Meditation ging, immer näher gekommen. Und das war ganz lustig, weil ich weiß gar nicht, es war nicht Norbert, irgendjemand hat ein Foto gemacht. Und uns war das gar nicht so klar, weil ich muss beim Meditieren sowieso Augen zumachen, weil, wie gesagt, Ablenkung viel zu groß für sowas sonst, ja.
Ja, du hast jetzt quasi auch die Augen
zu. Nee, das nicht, aber es geht. Also ich kann das schon in einem, also ich kann meine Konzentration schon eine Weile so halten, aber wenn ich versuche, noch irgendwas mit meinem Körper zu machen, dann muss ich die Augen zumachen. Und deshalb gar nicht so mitgekriegt, dass nachher die Pferde auch im Kreis um uns rumstanden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nämlich noch Einstellpferde. Und dann liefen da 5 oder 6 rum und die standen dann in einem Außenkreis um uns rum. Und das war wirklich krass, ja. Also die sind da voll drauf angesprungen.
Ja.
Ja, das ist Raum halten.
Genau.
Ist, ich durfte das auch mal erleben, als meine Oma gestorben ist, bin ich bei uns an der Koppel vorbei. Und die ganze Herde kam und hat sich um mich rumgestellt. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Die haben mir die Möglichkeit gegeben, ich konnte dort weinen und die haben mir den Raum gehalten. Und sie sind erst wieder gegangen, ihres Weges, als ich mich so ein bisschen gefangen hatte. Und das war für mich auch ein sehr prägendes Erlebnis mit Pferden tatsächlich.
Ja. Ja. Kann ich mitgehen.
Spannend.
Ach, jetzt wird schon emotional, Mädels, hier. Tanja, magst du dann gleich noch was hinterher schieben oder soll Larissa mal ein bisschen erzählen?
Ja, also wenn Larissa was von ihrer Geschichte erzählen will, was passiert ist oder worum es grob geht, dann würde mich das auf jeden Fall interessieren. Und wo sie spürt, dass die Hunde was machen, was vielleicht mit dem zu tun hat, was in ihr passiert oder was mit ihr passiert ist oder was ihr in dem Moment mit ihr los ist und vielleicht auch mal die Unterschiede, die die Hunde da zeigen. Jetzt hat sie es ja grob schon mal so ein bisschen erklärt, aber vielleicht auch, welcher Hund ihr wann besonders viel hilft, weil ich zwei Hunde herausstechend finde von dem, was sie jetzt erzählt hat. Aber da werde ich dann explizit ja auch noch mal reinhaken.
Es war ja auch ein Hund explizit, du hast selber gesagt, in dieser schlimmen Zeit für dich an deiner Seite. Über den haben wir auch schon im Vorgespräch gesprochen. Und ich glaube, da kannst du einfach mal erzählen. Wir grätschen jetzt auch erstmal nicht rein. Erzähl einfach mal so ein bisschen das, was du erzählen möchtest natürlich. Ne?
Okay. Also ich bin 2017 Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Also wirklich, wie es im Buche steht, mit Schusswaffe, Festhalten, Einsperren und dem Ganzen. Das Schlimme an der ganzen Geschichte war einfach, dass nachdem man dann irgendwie zu Hause war, war es halt... Irgendwo wollte man frei sein, man war befreit aus der Situation heraus, aber dann war man eigentlich in so einem Loch gefangen. Mein ganzes Leben ist in diesem Moment eigentlich zerbrochen. Ich hatte die Pferde zu Hause stehen, ich konnte nicht vor die Tür gehen. Ich hatte zwei Kinder, zwei jüngere Kinder, die wollten natürlich auch mit Mama draußen rumlaufen und spielen, weil wir das ja immer gemacht haben. Es ging nicht. Ich konnte tagsüber nicht raus, ich konnte in der Dämmerung nicht raus, ich konnte abends nicht raus, ich konnte meine Tiere nicht versorgen, ich konnte meinen Kindern nicht gerecht werden. Ich habe sehr lange eigentlich auch nur im Bett gelegen, weil das Ausmaß so groß war und diese Angst, wieder in diese Situation zu kommen und diese Überlebensangst, Angst zu sterben, die war so groß, dass ich am Leben nicht mehr teilgenommen habe.
Darf ich dich mal fragen, wie viele Hunde du zu der Zeit hattest?
Ich hatte meine alte Borderhündin und dann noch den älteren Borderrüden damals. Zwei Border Collies.
Okay.
Genau, der ist verstorben.
Okay.
Der hat sich da gar nicht für interessiert. Der war eher panisch vor mir. Ich konnte ihn nicht anfassen, weil er selber ein misshandelter Hund war. Das war für ihn, es ging gar nicht. Also da ging nichts, keine Berührung, gar nichts.
Ab dem Zeitpunkt?
Ja, genau. Okay. Also bei diesem riesengroßen Crash in meinem Leben war er im Prinzip Mitopfer. Ich glaube, das kann man auch tatsächlich wirklich so sagen, weil das Band, was wir hatten, war komplett zerstört. Er hat in die Wohnung gepillert, er hat ins Haus auch Kacke gemacht. Er ist nicht rausgegangen, wollte aber raus. Ich konnte ihn nicht rauslassen, weil er vor mir weggelaufen ist. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Meine Borderhündin hingegen hat genau das Gegenteil gemacht. Die war schon immer eng mit mir und die war dann noch enger mit mir.
Und das heißt, er hat so ein bisschen das gespiegelt, was dir eigentlich passiert ist. Das heißt, mit ihm hat es im Prinzip, obwohl er nicht dabei war, aber im Nachhinein dasselbe gemacht, ich sage jetzt mal auf der Ebene, was so ein Hund halt fühlen kann, was es mit dir eigentlich auch gemacht hat, oder?
Genau. Ja, sehr schön eigentlich zusammengefasst. Und meine Borderhündin, die Feoni, die ist in den absoluten Beschützer und tatsächlich auch in den Verteidigungsmodus gegangen. Das, was ich nicht konnte, wo ich nicht mehr zu in der Lage war, hat sie übernommen. Es fing dann an, nach einer gewissen Zeit, dass ich es geschafft habe, tagsüber rauszugehen. Aber sie war immer an meiner Seite. Ich habe immer festgestellt, dass sie mein Ankerpunkt war. Sie war das Geschöpf, was mir ein bisschen Stabilität gegeben hat. Sicherheit. Dadurch auch wieder Freiheit.
Hat sie das nach außen auch kundgetan? Also hat sie dich wirklich körperlich auch beschützt?
Ja.
Das heißt, wenn dich jemand angesprochen hätte oder hat und du...
Hat sie gebissen.
Okay.
Also sie ist nach vorne gegangen. Sie hat mich abgeschirmt. Je nach meiner Reaktion, das konnte sie schon lesen. Waren es Menschen, die ich kannte, die frontal auf mich zugekommen sind und ich habe sie erkannt, war für sie alles gar kein Thema. Sie war aber immer ein Stück schon dazwischen. So, Mutti, wenn was ist, gar kein Problem. Menschen von hinten waren für mich jahrelang das Allerschlimmste. Ich habe dann wirklich, also wenn man mich von hinten angesprochen hat und ich habe mich erschrocken, dann bin ich in eine Panik verfallen, wo ich heute... Also ich konnte nie sagen, wie die Panikattacke war. Es war Flucht, es war Verteidigung, es war auf dem Boden zusammenbrechen und schreien. Es war absolutes Einfrieren. Ich konnte nie sagen, wie ich mich erschrecke. Mein Umfeld wusste aber von hinten mich nicht ansprechen und auf gar keinen Fall mich erschrecken. Und natürlich passiert das mal im Alltag, dass jemand mal von hinten kommt. Und Veronie hat sich irgendwann auch echt angewöhnt, immer an meiner Seite zu sein. Das heißt, ich saß in der Küche, sie saß neben mir oder lag neben mir. Also eigentlich lag sie immer, wie jetzt auch gerade tatsächlich, zu meinen Füßen. Ich bin in den Flur gegangen, sie ist mitgekommen und hat gewartet. Was machen wir? Ich bin da. Und natürlich ist es dann auch mal passiert, dass man mich von hinten angesprochen hat. Und die ist dann wirklich auch rumgeschnellt und hat dann erstmal verbal, also übers Bellen gesagt, Alter, was möchtest du hier? Habe ich dann es erkannt und realisieren können, wer ist das? Geht Gefahr aus? Oder kann ich es halten? War dann gut? Habe ich mich aber zu doll erschrocken? War es öfter so, dass es gut war, dass sie irgendwann bei mir an der Leine war? Weil sonst hätte sie definitiv gebissen. Ja. Es war irgendwann auch so, dass ich mich in der Dämmerung wieder rausgetraut habe, aber nur mit ihr. Ich bin jahrelang, habe ich mich für mein Umfeld frei bewegt, aber ich habe mich nie frei bewegt, weil ich musste immer den Hund an meiner Seite haben. Und irgendwann hat sich aber das so zugespitzt, beziehungsweise ich würde eher sagen, dass ich irgendwann erkannt habe, dass ich ganz stark unter PTBS gelitten habe und dass ich das Trauma mir angucken muss. Nicht nur für mich, auch für meine Kinder, aber vor allen Dingen auch für meinen Hund. Weil durch dieses, dass sie die Führung im Prinzip übernommen hat, konnte der Hund sich gar nicht mehr frei bewegen. Ich konnte sie nicht mehr frei auf dem Hof rumlaufen lassen, weil kam irgendjemand, der fremd war, ist in den Verteidigungsmodus reingegangen und hat angefangen zu stellen und definitiv hätte sie gebissen. Definitiv. Rumspielen mit den Kindern war für sie nie ein Problem. Aber wenn ich mit dem Partner mal rumgealbert habe, musste ich sie sehr streng auf ihren Platz schicken, weil sie auf der Lauer war, macht könnte was passieren. Falsches. Muss ich reagieren, muss ich beschützen, genau. Und irgendwann ist mir das wirklich auch unter Tränen bewusst geworden. Und ganz, ganz, ganz extrem ist es mir aufgefallen, als ich die Ausbildung zur Ergotherapeutin angefangen habe, wie schlimm mein PTBS war. Und ich sage bewusst war, weil ich habe mir meine Themen angeguckt. Ich habe mir das Trauma angeschaut. Ich habe mir angeschaut, was sind da alles für Dinge gelaufen in mir? Was hat mein Hirn abgespeichert? Und demnach kann ich heute sagen, ich kann im Dunkeln spazieren gehen, ohne irgendeinen Hund an meiner Seite. Ich kann mit meinen Kindern Nikolaus singen gehen, ohne einen Hund mitzuhaben. Und ich musste sehr viel mit meiner Hündin dann rausarbeiten. Aber natürlich haben sich auch Dinge dann etabliert wie, ich kläff jeden Menschen an. Ja, nee, brauchst du aber nicht. Ich bin wieder stabil. Ja, nee, ich mach das aber. Und heute kann ich sagen, sie ist jetzt 11,5 Jahre alt. Gewisse Dinge sind bei ihr immer noch so ein bisschen, da muss man echt so mal kurz sagen, denk dran, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, dass sie zufriedener wirkt.
Also das, was du jetzt erzählst, was sie gemacht hat, machen ganz viele Hunde.
Mhm.
Ganz viele Hunde, die zu wenig Führung kriegen, fangen irgendwann an, Führung zu übernehmen, die sich genauso äußert, wie du sagst, die irgendwann entscheiden, wer ins Haus darf und wer nicht, die entscheiden, wer dich anspricht und wer nicht, die sehr stark nach vorne gehen und zwar auch gegen andere Hunde, wenn sie der Meinung sind, dass die das Rudel gefährden, ja, finde ich total spannend. Vor allen Dingen krass, wie schnell du das gemerkt hast.
Es waren ein paar
schnell
Jahre.
Schnell ist relativ,
ja, also schnell, ja. Weißt du, ich meine, schnell deshalb, ich kenne Leute, die ich im Training habe, die dann durch Nachfrage sagen, dass der dritte Hund, der so ist. Also, die haben 3 Hunde gebraucht, also sagen wir jetzt mal platt 30 Jahre, ja, und haben nicht gerafft, dass die Hunde immer dieselben Verhaltensmuster zeigen und sind nie drauf gekommen, dass das mit ihnen was zu tun hat. Mhm. Deshalb insofern schon schnell und sicherlich war das in der Situation genau das Richtige, was sie gemacht hat, weil du ja auch eine Zeit brauchst, um, sag ich mal, so in ein Trauma oder auf ein Trauma zu gucken. Das kannst du ja nicht, wenn du zeitlich da viel zu nah dran bist.
Ja.
Das heißt, die hat dir in der Zeit auf jeden Fall den Arsch gerettet, sagen wir es jetzt mal so platt, ja?
Auf jeden Fall. Definitiv. Also durch sie habe ich ja auch teilweise dann meine Freiheit erstmal wiederbekommen. Mm,
genau.
Und konnte halt mich dann ja auch um die Pferde kümmern und so.
Genau.
Und die Kinder.
Ja.
Ja.
Aber spannend, dass 2 Hunde dir das so unterschiedlich spiegeln.
Tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, ist mir das gerade erst richtig bewusst geworden, nachdem du das gesagt hast, dass der Obi tatsächlich, also er hieß Obi, dass er komplett identisch gespiegelt hat. Mm. Das ist mir gerade erst wirklich bewusst geworden, was sehr, sehr, sehr spannend auch eigentlich ist, weil hätte ich damals das Wissen von heute gehabt, hätte ich mich ja in ihm gesehen und hätte gesagt, oh, okay, gehen wir mal daran.
Aber es ist auch, finde ich, sehr, sehr schwierig, wenn du ja noch komplett in der Diagnostik unterwegs bist. Und wir reden da von Situationen, das, was du beschreibst, da sagt man auch Shutdown dazu, ja, Dissoziation, also das Ablösen von Persönlichkeitsanteilen, die dann, na, die sich komplett verschließen, was ein Schutzmechanismus erstmal ist. Und du hast so viel ist da los in dir, dass du manchmal vielleicht gar nicht in der Lage bist, so von außen drauf zu gucken und zu reflektieren.
Ja,
ich finde, das ist, wenn du traumatisiert bist, ist die Reflexion eins der Dinge, die dir als Fähigkeit am schnellsten wegbricht.
Ich finde nur spannend, absolut, dass sie genau das Schwierigere reflektiert hat. Also ich hätte mir jetzt vorstellen können, du reflektierst schneller, wie dein Rüde sich verändert hat, ja, indem er nämlich genau so ein Trauma durchgemacht hat wie du, obwohl er nicht dabei war. Du hast es aber quasi über die Hündin schneller verstanden.
Das stimmt tatsächlich.
Ist ein tatsächlich psychologischer Mechanismus, der da einsetzt, weil wenn du traumatisiert bist, hast du den Reflex zu verdrängen.
Ja.
Und das setzt dann quasi da ein. Und die Hündin konntest du nicht übersehen.
Nee.
Weil die so massiv war. Also man muss ja immer sagen, Trauma dämpft auch Sinneseindrücke teilweise. Die anderen schärft es. Wenn du sagst, von hinten ist dein Gehör sicher sehr, sehr gut geworden. Also Trauma verändert die Wahrnehmung. Und wenn da was Massives kommt, ich weiß es von mir selber, ich bin ja Heavy-Metal-Fan, es hat einen Grund. Mich hat andere Musik in der Phase zum Beispiel überhaupt nicht mehr erreicht. Ich brauchte was Brachiales, was über mich hereinbricht, um mich irgendwie noch irgendwie zu spüren. Und in dem Sinne ist es eigentlich schon fast logisch, dass das passiert ist. Aber ich sage natürlich hier auch, bei mir persönlich war es auch so, bei dir war es so, es könnte bei jemandem anderen komplett anders sein. Ne? Nur ja. Das ein bisschen zur Erklärung dazu, wie sowas häufig ab. Also ich sehe es häufig so, den Ablauf.
Vor allen Dingen spannend, mir ist heute was Ähnliches passiert, dass ich mit einem Kunden oder mit einem Pärchen drüber geredet habe und denen was versucht habe zu erklären, um dann festzustellen, dass Peppe und ich genau gleich reagieren. Das habe ich dann mit einem Satz selber gesagt und habe gesagt, naja, Peppi ist eigentlich wie ich, die läuft durch die Weltgeschichte, ist eigentlich friedlich, weil Pepper kann ja koexistieren zwischen ganz vielen Hunden. Aber wenn einer Streit will, ist es die Letzte, die abwinkt. Die sagt, alles klar, du willst Streit, das können wir ausdiskutieren. Und dann geht sie auch volle Möhre rein, ja?
Ja, aber ist es nicht geil, wenn du selber erzählst und so eine Erkenntnis in einem Satz hast?
Und dann sage ich noch dahinter, spannend, weil Raya macht es genau anders. Das ist eigentlich viel klüger und viel energiesparender. Und ich denke, ich kann es genauso wenig so stehen lassen, wie Pepper das kann. Ich kann nicht mich schütteln wie eine Raya und das an mir abprallen lassen, sondern ich muss da einsteigen, genau wie Pepper, und sagen, wenn du denkst, heute ist ein guter Tag zu sterben, dann reden wir mal drüber, ja? Und denkst so, ja klar, weil es ist wieder, wir sind wieder bei dem Thema, wir sind beide extrovertiert. Und ich laufe jetzt auch nicht durch die Weltgeschichte. Gut, es war früher ein bisschen anders, aber witzigerweise auch bei Pepper. Das habe ich heute auch gesagt. Ich habe doch gesagt, naja, mit 3 war die Pepper dann nochmal eine Spur krasser drauf, ja? Weil da hat die nicht nur Sachen geahndet, die sie persönlich betrifft. Also wenn jetzt so ein Hund in Pepper reinrauscht, ja, dann haut die dem auch mit 11 noch eine in die Fresse. Ja, früher hat die auch Sachen geahndet, wie so ein Polizist, und hat gesagt, das macht man nicht. Das, was du da machst, macht man nicht. Und ist dann draufgegangen, ja. Also hat sie quasi auch so Sachen geahndet, ja, die sie jetzt nicht persönlich betreffen, aber wo sie einfach denkt, nö, so benimmt man sich halt nicht, ja. Und es ist bei mir ähnlich, weil ich es auch, ich rede mir ein, ich bin jetzt auch ruhiger mit 50, Mitte 50.
Ja, doch.
Aber, du bist schon. Also gegen 20 schon, mit 20 war ich gruselig. Ja,
mit 20 kannte ich dich noch
Sei
nicht.
Sei froh.
Ja, du mich aber Gott sei Dank auch nicht.
Aber ich denke immer so, ja, ich bin natürlich wie Peppe jetzt auch ruhiger, aber ich werde wahrscheinlich noch mit 80 so sein, dass wenn einer mir blöd kommt, ja, und den Rückwärtsgang nicht einlegt, wird er auch mit 80 noch mit dem Stock eine über die Rübe kriegen, ja. Aber das, da brauche ich manchmal, muss ich selber sagen, dass es so ist, um es zu verstehen selber, dass es so ist, ja. Deshalb finde ich es echt spannend. Also selbst ich, also mir passiert das auch, ich sehe auch ganz oft Spiegelungen oder Verhalten von meinen Hunden erst, wenn sie mir mit dem Zaun auf den Kopf hauen, ja.
Ja, aber das ist auch, wenn man so nah dran ist, sagt man immer, ne? Wenn man so nah dran ist und einfach, ich meine, das ist ja deine Family.
Ja.
Ja, also da ist man natürlich nah dran. Das, bei einem Hund, der bei dir im Training ist, ich glaube, es geht uns allen so, oder bei Menschen, die zu mir ins Coaching kommen,
halt von
da
außen
ist man
drauf.
Nicht so.
Ja, klar.
Ja, genau. Und das ist immer einfacher. Und deshalb sage ich immer, wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir haben nur eine andere Möglichkeit, von außen drauf zu gucken. Und deshalb sehen wir oft Dinge schneller.
Also spannend, Larissa war es, gell? Oh Gott, ich bin auch mit Namen so schlecht.
Tanja, du bist vollkommen richtig.
Hunden find ich zum Beispiel die Hündin, die so krass Sachen anzeigt?
Die Noraya.
Genau.
Die so ist, wie du gerade deine Pepper beschrieben hast.
Ja, weil extrovertiert, ja. Und Pepper hat ja auch so ein, also Pepper ist ja bei uns die Krankenschwester. Also die hat auch ihr Rotkreuzhäubchen auf und dann geht die dir auch nicht mehr vom Arsch, ja. Also die ist da wirklich auch ganz, ganz extrem. Und auch Yumi ist so. Und ich fand es so spannend, weil ich war ja jetzt in Rom 4 Tage und habe eine Nachricht gekriegt von Sarah, die so lautete, endlich schläft die Nervensäge. Da war mir auch, ohne dass sie Namen genannt hat, direkt klar, dass sie Raya meint, ja. Hat sich reihum versucht, auf alle Hunde draufzulegen, auch nach wie vor ihr absolute Vollmarke. Und dann sagt sie, aber allen geht's gut, alle fressen, alle sind fröhlich, am meisten leidet Yumi. Und das ist so lustig, weil genau das habe ich eigentlich auch vermutet. Und Yumi ist auch nach wie vor der Hund, der heute sich weiterhin übergeben hat. Also Yumi, ich weiß jetzt nicht, wie es war, als Sarah da war, ich habe sie tatsächlich nicht gefragt, aber Yumi hängt es insofern nach, dass der ja alles auf den Magen schlägt. Ja, das war ja schon so, als es mir so schlecht ging, hat die ja wirklich, tagelang hat die sich übergeben, ja.
Und das siehst du einfach auch, wie individuell das ist. Bei ihr ist es halt, dass sie einen empfindlichen Magen
genau.
hat. Genau, ne?
Und sie reagiert halt immer auf voll. So, ich sage jetzt mal, Sachen, die anders gehen. Einfach krass. Und das, mir war das unterbewusst, wenn du mich gefragt hättest, welcher Hund leidet am meisten, hätte ich gesagt, dass es Yumi ist. Und Norbert sagt so, ich hätte jetzt gedacht, Saika. Und habe ich gesagt, Saika ist total fröhlich. Also Saika leidet, glaube ich, mehr, wenn du sie aus ihrem Umfeld rausreißen würdest, ja. Aber Saika hat gesagt, voll geil, Sarah ist da, ja. Und sie hat sich natürlich geweigert, mit Raya die Schafe zu holen. Das heißt, im Moment arbeitet ja Raya am meisten mit mir, einfach damit sie ein bisschen Routine kriegt und damit sie uns allen nicht so auf den Senkel geht mit ihrer nervtantigen Art, ja. Und hat Saiki hat gesagt, voll geil, weil ich zu Sarah gesagt habe, also wenn du mit einem Hund Schafe wegbringst oder holst, nimm Saiki, die arbeitet mit allen, ja. Also mit jedem einfach. Die sagt, ich habe Bock auf Schafe und auch wenn du keine Ahnung hast, ich weiß, wie es geht, mach du einfach Zaun auf und zu, das reicht, ja. Aber für Yumi war es echt schlimm, ja. Und die klebte auch gestern den Tag über an mir, wirklich wie ein alter Kaugummi, nach dem Motto, du gehst jetzt aber nicht wieder weg, du bleibst jetzt schön da, ja. Fand ich echt spannend, aber ich habe mir es fast gedacht, wie gesagt, Norbert konnte es gar nicht verstehen, der hat damit gerechnet, dass es Saiki ganz, ganz toll ist, aber die ist da, ja.
Können wir an der Stelle vielleicht mal genau in das Thema reingehen, weil im Vorgespräch, Larissa, hast du auch was zu Trennungsangst gesagt. Und da du ja nicht da warst, Tanja, war es wohl Trennungsangst bei Yumi. Und vielleicht kannst du dich da mal mit einschalten in das Thema.
Also was zum Beispiel eine Sache ist, die bei der Fee immer noch da ist, dass sie fressen, trinken tatsächlich auch, rausgehen. Alles einstellt, wenn ich nicht da bin. Also wenn sie merkt, also tagsüber, wenn ich in der Schule bin oder arbeite, das ist gar kein Problem. Wenn sie aber merkt, dass ich wegfahre, ich habe eine Tasche gepackt, ich bin jetzt vielleicht mal ohne sie weg, dann bricht die in zwei. Und dann ist es auch so, man muss sie zwingen nach draußen. Und was Fakt ist, selbst dass wir einen 1,80 Meter hohen Zaun haben, dieser Hund muss an der Leine geführt werden. Weil die geht den Zaun hoch und dann ist die weg und dann fängt die an, mich zu suchen.
Hallo, Ayame.
Andersrum ist es aber auch so, dass ich das auch sehr lange hatte. Ich konnte sehr lange ohne sie nicht schlafen. Ich konnte ohne sie mein Leben ja gar nicht bestreiten. Also sie hat mir irgendwo mein Leben auch wiedergegeben. Und das ist etwas, das habe ich bis heute nicht rausarbeiten können. Habe für mich aber auch gemerkt, ich muss das nicht rausarbeiten, weil wenn was für mich einfach Fakt ist, ich habe die Hunde nicht, um in den Urlaub zu fahren und ich gebe meine Hunde ab. Für uns ist Fakt, wir fahren nur dahin in den Urlaub, wo man uns mit 7 Hunden in Empfang nimmt. Mhm. Also das ist, ne? Deswegen habe ich das auch nie weiter ausgeführt.
Aber das hat, glaube ich, was mit der Bindung zu tun, weil das kenne ich halt von Ayame genauso. Also bei der war es jetzt gar nicht so, dass sie versucht hätte, über einen 1,80 Zaun zu gehen, weil der war klar, wenn ich ins Auto steige und weg bin, bin ich weg. Die hast du aber an der Leine nirgends hingeführt. Die hat sich vor die Türe gelegt, zwar aus der Türe, aus der ich als letztes rausgegangen bin, und da hast du sie nicht mehr wegbewegt. Und da lag sie und hat sich gar nicht mehr bewegt, auch nicht mit meinem Mann. Die hat sich einfach gar nicht bewegt. Ja. Ist auch an der Leine mit niemand mitgegangen. Also selbst wenn du versucht hast, da eine Leine dran zu machen, hat sie dir einmal kurz die Zähne gezeigt und hast du gesagt, alles klar, so wichtig war es nicht.
Ja, bei ihr war es so. Du sagst das ganz richtig, Tanja. Trauma verändert auch Bindung. Genau. Also das ist, Trauma kann, also verändert eigentlich alles, wie du richtig gesagt hast, Larissa, das zerfetzt erstmal dein Leben. Und die Bindung, gerade wenn du das so erzählst, dass du sie ja auch gebraucht hast, sie hat sich ja auch gebraucht gefühlt. Jetzt bringt die natürlich wahrscheinlich schon persönlich, als Persönlichkeit sowas mit, dass ihr das sehr gut gefällt, wenn sie gebraucht wird. Mhm. Also da sind dann so viele Faktoren, die miteinander zusammenwirken. Und ich glaube auch nicht, dass es Ziel sein sollte, das irgendwie abzutrainieren oder ein Alternativverhalten aufzubauen, weil das sind Dinge, die sehr tief liegen, genauso wie du ein Trauma nicht einfach integrieren kannst, indem du sagst, du denk mal positiv. höre ich leider auch immer noch oft. Ja. Ja. Und ich finde es sehr cool, dass du da irgendwie so, dass ihr euren Frieden da damit gemacht habt, dass das halt jetzt nicht unbedingt sein muss, dass ich da rumdoktere.
Ja.
Finde ich sehr cool. So, magst du noch einmal schnell in die Ecke gehen, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe, nämlich, dass deine Tochter quasi, also der Assistenzhund hat selber, also kein Arbeitsamt, keine Agentur für Arbeit, sondern er hat sich selber ausgewählt. Ja. Das finde ich nämlich nur ganz spannend, gerade auf übers Anzeigen. Mhm. Vielleicht können wir da noch was von dir hören.
Also, meine Tochter hatte letztes Jahr im April einen sehr schweren Verkehrsunfall. In dem Jahr davor, im Oktober, sind die beiden Aussiegeschwister Kirin Nock bei uns eingezogen. Und Nock war wie auf Bestellung. Ein offener Aussie, sehr freundlich. Und habe ich gesagt, boah, cool, der hat schon Tendenzen, den könnte ich als Therapiehund mitnehmen und so. Vor dem Unfall hat er angefangen, sich nicht nur an meine Tochter ranzuhängen, sondern er hat öfter mal so an ihren Arm geknabbelt. Und ich habe das immer unterbunden, weil Hundezähne haben nichts am Körper eines Menschen zu suchen. Schon gar nicht an dem jüngsten menschlichen Familienmitglied hier. Ja. Da hatte ich das leider noch gar nicht so auf dem Schirm, was er da eigentlich macht. Dann hatte sie den Verkehrsunfall. Und sie hatte vorher schon immer so Sequenzen, man hat immer zu ihr gesagt, oh, die ist ja so verträumt, die ist wieder, plant ihn Krimi oder so, die ist so auf einem anderen Planeten unterwegs. Durch den Verkehrsunfall kam aber tatsächlich raus, dass sie schwere Absorptionsepilepsie hat.
Mhm.
Und es war schon so im Krankenhaus, sie saß natürlich auch viel im Rollstuhl, weil sie hatte ihr Becken gebrochen. Und im Krankenhaus kam mein Lebensgefährte mit den Aussehen, hat uns besucht. Und natürlich mit der Fee, die war auch mit. und da fing das an, dass Nock ganz komisch auf meine Tochter reagiert hat. Er war sehr, also er ist ein sehr großer Rüde und er hat eine sehr, sehr krasse Ausstrahlung und hat sich immer ganz komisch um den Rollstuhl bewegt. Und ich habe das aber tatsächlich ein bisschen Schande über mein Haupt, leider Gottes so abgetan, ey, kannst du dich mal benehmen? Es ist nicht das erste Mal, dass du einen Rollstuhl siehst. Na, ich habe das ja schon alles angefangen aufzubauen für die Therapiehunde Zeit.
Ausbildung. Mhm.
Genau. Und als sie zu Hause war, fing er wieder an, in gewissen Situationen für mich unerklärlich aus dem Nichts heraus in verschiedenen Stärken in den Arm zu beißen, sag ich jetzt mal. Und irgendwann habe ich erkannt, dass er auf ihre Anfälle reagiert hat. Stand sie kurz vor einem Anfall, hat er am Arm ein bisschen gezogen. Dadurch kam sie raus. Hatte sie einen und er ist darauf zugekommen, weil der hat es gespürt, egal wo der war. Hatte sie einen Anfall, er war als erstes da. Dann hat er sich auf sie draufgestellt und hat wie eine Reanimation gemacht mit den Vorderbeinen. Ich hab gedacht, was ist das denn? Oder aber er hat wirklich mit dem Maul in den Arm sozusagen gebissen. Also es ist jetzt auch ein sehr schwieriges Wort, aber er hat es mit dem Maul gehalten und hat Druck ausgeübt und hat leicht gezogen, um sie aus der Absorption rauszubekommen. So schnell konnte ich manchmal gar nicht reagieren, wie er schon da war. Sie hat natürlich durch den Verkehrsunfall, sie hatte dann ja auch PTBS oder sie hat es auch noch, nächtlich schwere Albträume. Also massiv schreiend aufgewacht, hat sich gar nicht mehr getraut zu schlafen, ist aber vor Erschöpfung im Stehen tagsüber eingeschlafen, dann wieder aufgewacht. Und irgendwann hat sie mich gefragt aus heiterem Himmel, ob Nock bei ihr oben schlafen darf in dem Zimmer. Ich sagte, ja, können wir ausprobieren. Und sie kam runter und hat zu mir gesagt, Mama, ich hatte heute Nacht einen Albtraum. Da habe ich gesagt, echt jetzt? Ich habe dich nicht gehört. Oh mein Gott, habe ich tief geschlafen? Sie gesagt, nein. Nock hat mich geweckt. Er hat sie nachts geweckt und hat sie aus dem Albtraum rausgeholt. Der schlussendlich, umso doller der Albtraum ist natürlich, hat er dann ja auch EP ausgelöst. Das heißt, dieser Hund hat eine Natürlichkeit, auf ihre Epi zu reagieren und auf ihr Trauma. Und das hat mich einfach so beeindruckt. Es tut mir heute noch leid, dass ich gedacht habe, Mensch, bist du schlecht erzogen hier, ne? Was sollen denn Zähne am Arm? Geht ja gar nicht. Habe sogar angefangen, das ist auch total banale gewesen, zu googeln, wie gewöhne ich das auf einmal einem einjährigen Hund ab. Ich hätte es vorher nie gemacht. Nein. Ich lasse das zu, weil er ihre Anfälle so krass minimiert hat und sie so früh rausholt, dass sie, ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem sie einen Unfall hatte, nachts durchschlafen konnte, weil er da war. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass mich das ein bisschen an mich und meine Fee erinnert hat. Ich muss aber dazu schon sagen, durch ihren Verkehrsunfall war meine PTS auch wieder da, weil ich habe den Unfall mit angesehen. Ich habe gesehen.
Das war auch echt ein Albtraum, ey.
Ja, ich habe gesehen, wie meine Tochter mit knapp 60 km/h am Becken getroffen wurde und 13 Meter weit geschleudert wurde. Dadurch, dass ich aber schon PTBS hatte und ich wirklich ein sehr reflektierter Mensch bin, habe ich mir sehr schnell mein Trauma angeguckt und bin da rangegangen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, ich möchte nicht nochmal so aus dem Leben abgeschossen werden, weil ich kann das jetzt auch gar nicht. Ich muss mich um mein Kind kümmern.
Ja.
Und für mich war auch ganz klar, ich hatte keine PTBS mehr. Jetzt ist sie wieder da. Das ist okay. Es ist ein sehr schweres Trauma gewesen. Und es hat auch seine Berechtigung, dass ich danach mich ganz schlimm gefühlt habe. Das ist alles, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, sich auch so zu fühlen. Ich wollte aber für mich definitiv nicht nochmal so tief, so lange da reingehen.
Und hast dann gleich, also das war quasi die Übung für das zweite Trauma, dass dir das gar nicht nochmal so um die Ohren fliegt.
Ja, genau.
Ich möchte mich gerne noch einklinken, dass es ja mittlerweile Gott sei Dank die Unterscheidung gibt zwischen einer posttraumatischen Belastungsstörung und zwischen einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Die komplexe, da möchte ich jetzt noch ergänzen, dass das eben nicht unbedingt mit dem direkten Vorfall zu tun hat, sondern da ist ganz klassisch, mit klassischer Konditionierung, ganz andere Sachen verknüpft, so wie das zum Beispiel beim Hund auch plötzlich passieren kann. Das heißt, ein Geruch zum Beispiel reicht aus, um dich komplett auszuhebeln. Diese Unterscheidung gab es zu meiner Zeit, als ich das alles hatte, noch nicht. Ich bin froh, dass es jetzt in der Diagnostik mit drin ist. Und deshalb, ja, es gibt dieses, was direkt auf das Ereignis zurückzuführen ist, wo man dann, glaube ich, ist es gängig, dass man sagt Flashbacks, dass man sich quasi wieder zurückgebeamt fühlt in diese Situation.
Aber ist das nicht normal bei einem Geruch? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dass mir hier nachts die Bude abbrennt und ich so mit einem halben Leben da rauskomme, weil mich vielleicht irgendein Feuerwehrmann rauszerrt, kann ich mir schon vorstellen, dass auch 10 Jahre später, wenn du diesen Brandgeruch in der Nase hast, ja, bei einem Lagerfeuer oder so, dass du dann, ich sage jetzt mal ein Flashback oder so hast, weil das ja schon mittelbar
okay, ich erklär's dir an einem anderen Beispiel, an Wasser. Okay. Bei einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung kann das Einschenken von Wasser als Geräusch, als visuell auslösen, dass du fühlst, du zerfließt innerlich. Das heißt, du hast eine einen total neutralen Reiz, Wasser, Glas einschenken, ich habe Durst, ich will was trinken, und in dir löst sich etwas aus, was quasi eine Emotion ist. Man würde jetzt, glaube ich, von außen sagen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, und genau das ist diese komplexe deshalb heißt sie komplex. Also es ist etwas, was man nicht so schnell fassen kann.
Was auch gar nichts jetzt mal mittelbar oder so mit dem zu erklären ist, was dir ursprünglich passiert ist.
Okay. Richtig, genau. Also ich hatte das. Es gab nur damals diese Definition dafür nicht. Und ich habe mich manchmal gewundert, wie ich auf die, weil es hatte keinen Zusammenhang. Und ich habe plötzlich reagiert und habe einen Heulkrampf gekriegt und dachte mir so, hä? Hä? Und deshalb, es ist, dieses Feld ist so extrem komplex und weit, dass ich das einfach unheimlich gerne ergänzen möchte, weil auch die Diagnostik entwickelt sich Gott sei Dank weiter. Ja, und ich hoffe auch, Tanja, dass du dir ein bisschen was mitnehmen kannst. Natürlich, ich bin kein, ich habe es nicht studiert, aber ich versuche es so einfach zu erklären, dass es wirklich auch jeder Hörer draußen gut verstehen kann, was das bedeutet. Denn wenn man weiß, was bedeutet, kann man, finde ich, auch ein bisschen besser einfach damit umgehen.
Auf jeden Fall.
Ne? Und ich weiß nicht, Tanja, hast du noch eine Frage? Wir sind jetzt schon bei einer Stunde fast. Ja.
Also ich finde halt spannend, wie Tiere auf solche Sachen reagieren. Ich finde natürlich total spannend, wie Larissas beide Hunde, die zu dem Zeitpunkt gelebt haben, auf das Trauma reagiert haben und wie unterschiedlich, ja. Krass, auch der aussieht, sich die Tochter ausgesucht hat, ja, auch wie schnell Larissa da dahinter gestiegen ist.
Danke.
Ja. Also in meiner Welt, weißt du, weil ich, also ich habe ja nicht so ein gutes Feingefühl für Menschen manchmal, aber ich habe ein ziemlich gutes für Hunde. Und
nee, du hast schon auch ein Feingefühl
für Menschen. Ja, aber das bei Hunden springt mich halt oft an, ja. Da geht bei mir irgendwo ein Licht auf und sagt mir, hier, guck da mal genauer hin. Das fehlt mir bei Menschen öfters, ja. Aber ich finde trotzdem krass, wie schnell du das gerafft hast. Was der da tut, also, eigentlich.
Ich habe mir mit 18 meinen ersten Hund gekauft, sage ich jetzt mal. Ganz dumm und naiv. Ein Borderrüde, schwer misshandelt, die Finger gebrochen, weil auf alles losgegangen ist. Und schon da habe ich angefangen zu gucken, ja, Trauma ist die eine Sache, aber was hat das mit mir zu tun? Weil ich durch die Pferdarbeit gelernt habe, viel, vielleicht nicht alles, aber mindestens 90, vielleicht sogar 95%
hat mit dir zu tun.
Hat es mit mir zu tun. Mhm. Dass der Hund auf das und das reagiert. Oh, warte mal, das ist für mich ein Problem. Dann gucke ich doch jetzt erstmal bei mir. Und ich bin sehr, sehr, sehr reflektiert. Ich finde, das ist auch meine Aufgabe als angehende Ergotherapeutin. Ich bin es auch irgendwo meinen Tieren, ich sag mal, schuldig und auch verpflichtend, weil sie leben bei mir, sie sind in meiner Verantwortung. Wenn etwas da ist, was nicht hier hingehört, sag ich mal, dann muss ich schauen, was kann ich tun? Und ich bin meistens das Problem. Und ich hätte mir das gerne noch schneller gewünscht, dass ich das mit dem Nock richtig sehe. Aber ich brauchte den Prozess. Und jetzt bin ich einfach nur froh, dass ich es überhaupt gesehen habe. Und die beiden haben ihren Spaß zusammen, und auf jeden Fall hat meine Tochter dadurch einen sehr, sehr, sehr großen, sicheren Hafen gefunden. Und das ist eigentlich das, was hauptsächlich zählt.
Ja, finde ich schon krass, weil er sich das ja auch, ich sage jetzt mal, in einem gewissen Bereich selber ausgesucht hat. Ich habe eine Bekannte, die auch einen PTBS-Hund hat, einen Ausgebildeten. Und da ist es ja auch so, also ja, die gucken schon, dass die zwei bei dem Auswahlverfahren zusammenpassen. Aber letzten Endes entscheidet es ja ein Dritter, ja, für den Hund und für die Besitzerin, ja. Und da ist es ja wirklich so gewesen, dass der Hund sich den Job selber rausgesucht hat.
Ja.
Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dass du es halt auch mit der Erfahrung, ja auch mit der bitteren eigenen Erfahrung und auch mit der Erfahrung, dass du ja über die Pferde da schon ziemlich sensibilisiert bist, was du da einfach gesehen hast. Ich habe das halt, ich merke das bei den Pferden zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht der sicherste Reiter gewesen. Ich habe mir ja auch relativ, also ich habe auch spät angefangen mit Mitte 30, ja, und habe auch nie als Kind wirklich geritten, ja. Das heißt, so dieses, was halt viele hatten, dass sie als Kind irgendwie schon auf irgendwelchen Ponys rumgejuckelt sind, das hat mir halt komplett gefehlt, ja. Und habe mir dann aber als, ich sag mal, Anfänger gleich ein eigenes Pferd gekauft und dann auch ein junges. Also Belly war ja 4,5 oder so, als ich die gekauft habe. Und für mich war halt relativ schnell klar, dass die ist ja auch eine ganz krasse Persönlichkeit. Die war ja auch, egal wo wir hingezogen sind, immer Herdenchefin. Aber auch, wie die Pepper so ist. Also Belly war halt so, also die, du konntest jedes Pferd in die Herde reinstellen, ja, hat die Belly nie interessiert. Die war nie ein Pferd, die ist nicht dahin gerannt, hat geguckt, wer bist du, oder hat dem erstmal eine geballert oder hat den erstmal geschickt, um zu zeigen, dass sie das kann, sondern die hat sich 0,0 interessiert für ein anderes Pferd, ja. Außer sie wollte essen und das Pferd stand da, wo sie hin wollte. Dann ist sie echt mit angelegten Ohren dahin gegangen und dann hieß es, das Wasser trennt sich und verpiss dich, ja. Aber die ist jetzt nie, die hat es nie irgendwie so raushängen lassen. Aber wenn einer mit ihr Krieg haben wollte, hat er das auch kriegen können, ja. Aber die hat nie von sich aus in keinem Stall, und wir waren wirklich zwischen 5 Pferden und manchmal 15 Pferden, 20 Pferden. Also die war immer in den unterschiedlichen Herden, aber immer maximal souverän. Und die ist ja jetzt auch als blindes Pferd von dieser Zweierherde-Chefin, ja. Was ich schon sehr lustig finde, ja. Aber die hat...
Aber man kennt das von Führungskräften, die sind manchmal auch blind. Ja. Das ist
Aber bei ihr war es halt immer so, die hat ganz viele Sachen von mir gedeckelt. Wenn ich jetzt irgendwann, und ich weiß das noch wie heute, als ich das erste Mal an die Rinder bin, sind wir auf einer Koppel rumgeritten und haben immer drauf gewartet. Also ich habe immer gedacht, oh Gott, gleich kommt eine ganze Herde Rinder. Und ich wusste ja null, wie Belly reagiert, ja. Und das mitgebrachte Pferd hat leider der, mit dem ich das probiert habe, vergessen, ja. Er hat nämlich leider nur sich ein Pferd mitgebracht. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit wirklich Schiss, dass wir jetzt um eine Ecke rumkommen, da kommen jetzt 40 oder 50 Rinder auf uns zugerannt. Und ich hatte schon so, oh Gott, die rennt mit mir in den Stromzaun oder in den Stacheldraht oder keine Ahnung. Ich habe da echt Kopfkino gehabt, ja. Und saß dann phasenweise auf dem Pferd und habe wirklich vor lauter Zittern mich kaum im Sattel halten können. Und je krasser ich mich quasi da reingesteigert habe, umso lethargischer ist Belly geworden.
Ah. Ja, Gegenmaßnahme.
Genau, Gegenmaßnahme. Genau. Dagegen gesteuert. Ja, Gegenmaßnahme. Ja. Dann bin ich irgendwann umgestiegen auf Lakota und Lakota hat genau das Gegenteil gemacht. Die hat gesagt, wir sind aufgeregt, warum sind wir aufgeregt? Ja? Und schon alleine, dass wenn du irgendwo länger als 2 Sekunden hinguckst, ja, reißt sie den Kopf rum und starrt dahin und sagt, da ist irgendwas. Ja. Und das ist gruselig anstrengend für mich, weil die das alles verstärkt hat. Also die hat meine Angst oder meine Unsicherheit, die ich manchmal hatte im Sattel, halt exponentiell verstärkt, ja. Und dann sind wir manchmal wirklich wie so ein, also es war wirklich nicht gesund, ja.
Ja, aber das sieht man, 2 komplett unterschiedliche Persönlichkeiten, ja, die unterschiedlich reagieren. Und so ist es einfach. Deshalb sagen wir auch immer, Hundetraining, Pferdetraining muss individuell sein, weil das sind alles unterschiedliche Persönlichkeiten.
Ja, du hast ja nicht...
Kein Schema F.
Wenn man das ganz groß betrachtet, haben wahrscheinlich deine beiden Pferde Persönlichkeiten, die beide zu dir passen.
Beziehungsweise, die fordern dich halt heraus. Sie holen dich halt aus der Komfortzone. Lakota hat gesagt, irgendwann musst du damit leben können, auch mal ein Pferd zu reiten, das nicht alle Emotionen deckelt.
Ja. Also, ein Pferd, was du brauchst, ein Lernobjekt, was dich weiterbringt.
Genau, und das ist ja ähnlich auch, wie das mit der Chichi war, ja? Weil die Chichi hat gesagt, aha, wir sind Hundetrainer. Wir können jeden Hund reparieren. Dann zeig mir mal, was du kannst. Oh. Und dann hat die zu allen Ideen, die ich hatte, ich habe immer gedacht, okay, jetzt probiere ich das. Das klappt 100%. Ich hatte immer gesagt, nö. Überleg mal was anderes, ja?
Werde kreativ,
genau, ich hatte noch nie so einen Hund im Training, extern, der sich so gegen jede Form von, das muss funktionieren, hat die gesagt, das funktioniert bei mir nicht. Meine, geht bei mir nicht. Oh. Nee, mach mal was anderes, ja. Das war schon.
Aber es hat dich doch als Trainerin besser gemacht. Also kannst du ja eigentlich, ne, Chichi nur dankbar sein.
Ja, auch die Shai, also die Shai war ja mit absoluter Sicherheit der komplizierteste Hund, den ich jemals hatte, ja. Auf ihre Art einfach, ja. Und die Itchy war ja auch als Pferd so eine krasse Persönlichkeit, ja. Die war ja auch von all meinen Pferden die mit dem krassesten Standing.
Ja, schon. Also muss
aber
man schon,
ich finde, das hat sie auch ausgestrahlt.
Voll.
Das hat sie
ja
ausgestrahlt.
Voll. Ja, ich fand halt geil, als die hier eingezogen ist mit 6 Monaten. Abgesetzt, 2 Tage vorher, in einem Hänger, hierher transportiert, hier ausgestiegen, die Ärmel hochgekrempelt und zur Lakota gesagt, Alter, weißt du
ich
was?
Ich bin fick da. Dich.
Und dann hat Lakota gesagt, ich glaube, du träumst. Und hat die erstmal durch alle Zäune durchgeprügelt und dann hat die sich hingestellt und hat gesagt, ey, Chibench hat gar nicht wehgetan. Das war ja wirklich so. Ich hab vor kurzem wieder ein Video gefunden, wo ich gedacht habe, was für eine krasse kleine Arschkuh die war, ja. Kommt fohlen kauend auf Lakota zu, ja, um mir eine Sekunde später einen Hals zu beißen und wegzugaloppieren. Mhm. Und ich so, du bist ein richtiges kleines Arschgesicht.
Strategisch gut die aufgestellt, also, würde ich da sagen, ne?
Die war echt gezogen.
Die mentale Stärke ist jetzt zum Beispiel sehr, sehr, sehr interessant. Ich kenne Itchys Papier nicht, aber das war eine Quarter, ne? Viele Quarter, also ich beschäftige mich ein bisschen so mit Genetik, Epigenetik. Und bei vielen Quartern ist es, die haben also diese richtig guten Linien, die man wirklich für die Gebrauchsarbeit wirklich nutzen kann, sage ich jetzt mal. Die haben schon eine sehr, sehr, sehr mächtige Ausstrahlung. Dann kommt es natürlich noch darauf an, das ist immer der genetische Part. Wie sind die Eltern? Wie mächtig sind die Eltern? Danach werden die Fohlen natürlich dann auch von den Einflüssen der Eltern
genau,
noch mächtiger.
Das war die das Fohlen der Leitstute.
Ah, guck mal eine an.
Und in dem Rang ist die ja auf die Welt gekommen.
Ja.
Das heißt, egal wie die sich aufgeführt hat, der hat halt keiner was getan, weil Mutti da stand. Das heißt, die konnte sich, sage ich jetzt mal, so in ihrer Herde, und das war jetzt keine Riesenherde, aber es waren, glaube ich, 9 Stuten, ja, konnte die halt da einen auf dicke Hose machen. Deshalb kam die auch bei mir an und hat gedacht, ja, das Leben geht so weiter, ja.
Ja.
Ich bin hier das Kind von der Chefin, ja.
Und bei sie
ich,
ja.
Ich fand's halt.
Also anhand das, was du gerade erzählt hast mit der Brittherde, sag ich mal, zeigt es ja, wie gut ihre Mutter eigentlich eine Herdenchefin war. Weil das, was sie getan hat, war absolut sozial fair, sehr strukturiert, aber sehr klar. Und ein 3,5-jähriges Pferd, das so abgeklärt ist, hatte eine verdammt gute Mutter mit einem sehr hohen Rang und die wirklich eine sehr gute Leitstute war.
Ich finde die Reise, die wir heute gemacht haben, sehr, sehr schön. Denn wir sind von einem Thema gekommen, was Mensch und Tier schwächt, nämlich das Trauma. Und wir sind jetzt quasi hingaloppiert, um in diesem Sprachjargon zu bleiben, zu mentaler Stärke, die natürlich für jeden Gesunden möglich ist, die aber auch wieder möglich ist für Menschen, die Dinge einfach erlebt haben. Und ich würde jetzt super gerne, wenn das für dich okay ist, Tanja, der Larissa nicht ihre letzten Worte, sondern die letzten Worte bei uns im Podcast überlassen. Denn du hast mir gesagt, ich habe jedem die Frage gestellt, warum möchtest du in dem Podcast? Und du hast mir eine Antwort gegeben, die mich sehr berührt hat und ich finde die Message sehr wichtig. Und deshalb würde ich dir da jetzt mal so quasi den Ausstieg aus der Folge überlassen. Wir bedanken uns vorher natürlich schon mal, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Na, nicht selbstverständlich. Und Tanja, magst du auch noch kurz was sagen?
Ja, ich bin echt ziemlich beeindruckt, was für ein starker Charakter die Larissa ist, wie reflektiert sie ist, ja, weil das sind ja Sachen, die sie da erlebt hat, und zwar ja nicht nur einmal, das waren ja jetzt ein paar Einschläge in ihrem Leben, die ja jetzt nicht gerade lässig waren, ja, und wie du aber an all den Sachen einfach gewachsen bist, ja. Du an dir, an deinen Tieren, mit deinen Tieren und wo dein Weg dich hingeführt hat.
Krass. Danke.
Also, Chapeau. Bin ich echt beeindruckt, muss Dankeschön. Ich wirklich sagen.
Ja, mir ging es im Erstgespräch genauso. Und jetzt, Larissa, kannst du mal erzählen, was deine Intention ist mit dieser Podcast-Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen haben?
Meine Intention, hier mitzumachen, mitzuwirken, zu sprechen, aus meinem eigenen Erlebten zu erzählen, ist, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, dass Menschen, die sich das anhören, Verständnis bekommen für die Erkrankung, sag ich jetzt mal, fürs Trauma. Aber vor allen Dingen an die Leute, die es vielleicht haben, dass es in Ordnung ist. Es kann jedem passieren. Man muss sich nicht schämen. Man muss sich nicht Vorwürfe machen. Es ist in Ordnung. Es ist was passiert. Und dass es aber Hilfe gibt. Es gibt unglaublich viel Hilfe. Es gibt nicht nur Psychologen oder psychiatrische Einrichtungen. Es gibt auch Leute, die sich einfach auf Trauma spezialisiert haben. Es gibt Ergotherapie. In dem Fall wäre es dann die psychisch-funktionelle Behandlung. Es gibt so viel, was einem Menschen helfen kann. Und ich finde einfach, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die das haben, wissen, dass es erstens noch sehr viel mehr Leute gibt, die das haben. Es ist einfach kein Tabuthema mehr und es darf auch kein Tabuthema mehr sein. Und es gibt unglaublich viel Unterstützung und Hilfe.
Ja, du wirst deine Prüfung abschließen. Du wirst in diesem Bereich arbeiten. Du wirst mit den Hunden arbeiten. Und das heißt, du bleibst diesem Thema treu und gibst dem, was dir passiert ist, eine neue Bedeutung. In diesem Sinne wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern eine wunderschöne Woche.
Tschüss. Mach's gut.